Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 280 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. September 2026. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben gleich eine besondere Folge für Sie. Scholl und ich haben im August ein Gespräch mit Julia Wiens geführt. Sie ist seit Januar 2024 Exekutivdirektorin für die Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der BaFin und hat in dieser Rolle natürlich einen ganz besonderen Blick auf unsere Branche. Wie fällt Ihr Fazit nach rund 2,5 Jahren im Aufsichtsamt aus? Wir sprechen unter anderem über hohe Kosten in Lebensversicherungen, den oft zitierten angemessenen Kundennutzen, die Altersvorsorgereform, Baustellen bei den Schaden- und Unfallversicherern und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Branche. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Pfefferminzia. Und heute haben wir einen ganz special Guest bei uns im Studio in St. Pauli, nämlich Julia Wiens von der BaFin. Ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind heute.
Ja, danke schön. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
Sehr schön. Ja, Sie sind nun seit Januar 2024 Exekutivdirektorin für den Geschäftsbereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht bei der BaFin. Das ist ein langer Titel. Wie ist denn Ihr Fazit nach so 2,5 Jahren?
Das ist ein schöner Zungenbrecher, das Wort. Ja, ich vermeide das lang auszusprechen.
Den hätten wir mal üben können irgendwo.
Mein Fazit ist durchweg positiv. Ich finde, die Aufgabe ist immer noch total spannend, abwechslungsreich und letztlich auch viel vielfältiger, als man sich das von außen so vorstellt. Sie hat aus meiner Perspektive immer so drei Komponenten. Das eine ist die internationale Tätigkeit, die ich extrem bereichernd finde, weil es auch immer neue Impulse setzt und auch zeigt, dass die Themen, die wir haben, global tatsächlich alle die gleichen sind. Nur die Lösungen sind nicht immer die gleichen.
Okay.
Dann haben wir natürlich den nationalen Part. Das ist das, was in der Öffentlichkeit am meisten gesehen wird, die Aufsicht über die Unternehmen. Da finde ich das jetzt spannend. Sie wissen, ich bin fast 30 Jahre in der Branche tätig gewesen. Und immer verantwortlich für ein Unternehmen. Und jetzt die Perspektive zu wechseln, auf die gesamte Branche zu gucken und ja auch zu gucken, wo sind Themen, die ganze Branche vielleicht in Schwierigkeiten bringen könnten und darauf zu achten und das auch zu gestalten. Und der dritte Part ist der interne Part. Also natürlich gucken auch wir, dass wir moderner werden, auch wir vom Digitalisierungsthemen und so weiter und hier vor allem bei uns im Moment im Schwerpunkt unser Aufsichtshandeln risikoorientierter zu gestalten und unsere Ressourcen eben genau da einzusetzen, wo sie am meisten Wirksamkeit erzielen. Also super spannend.
Super spannendes Feld, ja.
Ja.
Sehr abwechslungsreich, in der Tat.
Wie wird man sowas eigentlich? Ich meine, Sie waren ja in der Baloise im Vorstand und hat dann die BaFin gefragt oder haben Sie sich beworben oder wie geht denn das?
Also es war natürlich bekannt, dass Herr Dr. Grund aufhören würde. Das war kein Geheimnis. Aber de facto wird man angesprochen vom Headhunter, wie das auch in anderen Positionen auf dem Level so ist. Und dann führt man das ein oder andere Gespräch, fängt an, sich mit der Aufgabe zu beschäftigen und zu überlegen, könnte das was sein? Was beinhaltet die Aufgabe eigentlich wirklich? Und genau da wurde mir eben auch schon von diesem Dreiklang erzählt. Und dann kommt es dann irgendwann tatsächlich zum Vertragsschluss.
Okay.
Und gab es da aus der Branche vielleicht auch mal Gegenwind?
So Sprüche?
Genau. Also die dunkle Seite der Macht gewechselt.
Ja, ja, das gibt's natürlich schon manchmal. Wir sagen immer auf die gute Seite der Macht.
Das nehmen wir auch.
Ist auch eine Perspektive.
Ja, klar.
Also mir wurde mal gesagt, dass da viel Idealismus dazu gehört, um diese Rolle anzunehmen. Und aber ansonsten eigentlich ganz viel Zustimmung, ehrlich gesagt, weil die Leute das gut finden, wenn jemand in der Verantwortung ist, der die Branche eben wirklich kennt und jemand, der ganz von außen kommt vielleicht. Und für die Branche wichtig war, dass jemand aus der Branche diese Rolle übernimmt, weil dann klar ist, dass auch ein gewisses Verständnis für die Themen und für die Herausforderungen der Branche
vorherrscht. Hilft, ne?
Das hilft, ja, absolut.
Ich habe da manchmal so, wenn meine Kinder ja auch eine Zeit lang im Kindergartenalter waren, da habe ich mal so, gerade wenn man so Mark Branson nimmt oder sie, da habe ich immer manchmal das Gefühl, das ist wie so Erzieher, mit so einer Rasselbande, wie man so ein bisschen in die, also so die Banken, die wollen immer so testen, wie weit sie gehen können und dann muss man die beaufsichtigen. Trifft es das oder ist es ein bisschen anders?
Ich finde, es ist schon ein bisschen anders, denn eigentlich ist mein Anspruch zumindest wirklich auf Augenhöhe auch mit den Unternehmen sich nicht zu unterhalten. Ich finde auch letztlich, ich spreche jetzt wirklich für die Versicherungsbranche, Bankenbranche kann ich nicht beurteilen, aber die Versicherungsbranche, die sind wirklich sehr professionell. Die zeigen sich auch gerade bei schwierigen Themen oft kompromissbereit, sind sehr dialogorientiert. Also man hat schon einen gewisserweise kooperativen Umgang miteinander, aber ja, es gibt natürlich manchmal auch so Fälle, da würde ich sagen, da passt vielleicht das Bild mit den störrischen Kindern. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die wir mal phasenweise ein bisschen enger begleiten müssen. Denn ich meine letztendlich, also Themen wie Regulatorik oder Governance, das, sag's mal salopp, ist nicht ganz so sexy wie Umsatz und Prämiensteigerung. Ja.
Wird also manchmal ein bisschen vernachlässigt.
Ja, sie nehmen vielleicht nicht jedes Unternehmen immer den gleichen Stellenwert diesen Themen zu, wie wir es für richtig halten.
Okay.
Um es diplomatisch zu formulieren.
Sehr gut.
Sehr schön. Ja, ein Thema, was ja die BaFin sehr umtreibt, sind die vermeintlich hohen Kosten in Versicherungsprodukten. Das ist ja auch sehr unterschiedlich von der Spanne. Das haben Sie ja auch schon in bestimmten Reden gesagt. Sie haben dazu 2023 das Wohlverhaltensmerkblatt veröffentlicht, das eben den Umgang auch mit Gebühren und Renditen und Provisionen und so regelt. 2023 ist ja jetzt auch 3 Jahre her. Hat sich denn da was geändert?
Ja, ich finde schon. Unser Merkblatt haben wir herausgebracht, insbesondere, also gar nicht fokussiert auf die Kosten tatsächlich, aber eben um wirklich zu sagen, ja, es geht hier um kapitalgebundene Lebensversicherungsprodukte, da geht es darum, dass die Kunden wirklich auch eine gewisse Rendite erreichen am Ende. Das Anlageziel ist wirklich Ertrag zu machen, um dann am Ende auch eine lebenslange Rente zu haben. Und hier ist schon wichtig, dass die Unternehmen auch sicherstellen, dass das diese Produkte einen angemessenen Nutzen für den Kunden haben. Das war der Fokus des Merkblatts und ja, wir haben viel erreicht. Wir haben wirklich viel erreicht an Verbesserungen. Wir haben erreicht, dass Produkte, die diesen sogenannten angemessenen Kundennutzen nicht erzielen, dass die vom Markt genommen wurden. Wir haben erreicht, dass rückwirkend auch Kosten reduziert wurden in Produkten. Und wir haben auch erreicht, dass die Effektivkosten gesenkt wurden. Wir haben ja eine Untersuchung gemacht zu Anfang, als wir das Merkblatt rausgebracht haben und haben die aktualisiert und haben gesehen, dass gerade bei den langen Laufzeiten im Standardbereich, also 30 Jahre plus, die Effektivkosten nochmal runtergegangen sind um rund 40 Basispunkte, was ich ehrlicherweise relativ viel finde.
Das ist ordentlich, ne?
Ja, also insofern würde ich sagen, ja, es bringt was, dass wir den Fokus darauf gesetzt haben. Und es hat ein Umdenken stattgefunden und die Versicherer wissen, wir nehmen das Thema sehr ernst.
Warum deckeln Sie nicht einfach die Kosten?
Ja, das ist nicht Aufgabe der BaFin, das ist Aufgabe der Politik und von daher handeln wir mit den Gegebenheiten, die da sind.
Der angemessene Kundennutzen, wie Sie ihn ja eben auch schon nannten, das ist natürlich recht schwammig, sag ich mal. Das kann ja vieles bedeuten. Was ist das denn konkret? Wie messen Sie das, beziffern Sie das?
Ich finde, das ist gar nicht so schwierig, wie es sich anhört. Für uns ist wichtig, dass wir da prinzipienorientiert rangehen und eben keinen einfachen starren Kostendeckel vorgeben, sondern wir wollen auch passgenau auf die verschiedenen Situationen bei den unterschiedlichen Versicherern auch reagieren können. Und vor allem wollen wir auch nicht den Wettbewerb einschränken oder auch die Innovationskraft der Branche.
Ja.
Also deswegen, wir betreiben keine Preiskontrolle. Wir haben diesen angemessenen Kundennutzen. Muss man sich vorstellen, dass die Kunden ja unterschiedliche Ansprüche haben. Manche wollen Rendite, das habe ich gerade eben gesagt, gerade wenn es so ein lebenslanges Sparprodukt ist. Für andere ist das Thema Absicherung vielleicht wichtiger.
Ja. Okay.
So, das heißt, die Unternehmen müssen sich erstmal überlegen, für welche Kunden baue ich denn jetzt dieses Produkt? Für die den Renditeziel erreichen wollen oder für die sparen wollen? Und das ist der sogenannte Zielmarkt, den die Unternehmen bestimmen müssen. Und für diesen Zielmarkt muss dann eben ein entsprechender Kundennutzen da sein. Das fällt immer das Stichwort Value for Money. Das heißt, es muss letztlich allen eingerechneten Kosten doch in gewisser Weise ein angemessener Vorteil auch für den Kunden gegenüberstehen.
Okay, genau. Also wenn man jetzt einen sicherheitsorientierteren Kunden hätte, wenn das quasi das Ziel ist, dann könnten die Kosten auch ein Ticken höher sein, als jetzt bei jemandem, der bei einem Kunden vielleicht der Mehrwert auf Rendite.
Ich weiß nicht, ob die Kosten höher sein dürften. Letztlich ist vielleicht bei der Sicherheit kostet.
Ja.
Insofern, ja, also das logischerweise, das ist ein Wert, der abgesichert werden muss und da wäre dann wahrscheinlich die Rendite etwas niedriger. Sie können aber auch, um jetzt eine besonders hohe Rendite zu erzielen, im Zweifel einen sehr hohen Beratungsbedarf haben, was auch fair ist und Beratung sollte auch entsprechend fair vergütet werden. Und es könnte dann eben sie trotz höherer Kosten vielleicht auch eine höhere Rendite erzielen können. Mhm. Also das ist eben nicht so einfach. Deswegen ist das für uns auch so, dass wir wirklich das als ersten Indikator nehmen und dann gucken wir rein. Und deswegen sage ich ja, es muss passgenau auf die verschiedenen Situationen bei den Versicherern auch eingegangen werden.
Gucken Sie sich jeden Tarif einzeln an?
Nee, das wäre schön. Dann wären wir sicher auch viel mehr Leute.
Genau.
Es ist natürlich nicht machbar. Also wir haben einen prinzipienorientierten und auch risikoorientierten Ansatz. Mhm. Das heißt, wir gucken die meistverkauften Produkte an. Und das sind im Moment die fondsgebundenen Lebensversicherungsprodukte. Und dort schauen wir uns an die Ausreißer in der Branche. Das heißt, diejenigen, die im Vergleich zur Branche wirklich ausreißen, da gehen wir hin und dann haben wir den Indikator, sind die Effektivkosten. Das schauen wir uns an und dann gehen wir aber tatsächlich mit den Unternehmen dann ins Gespräch. Also zu einem Ausschnitt deren Produktpalette und natürlich nur zu ausgewählten einzelnen Versicherern.
Würden Sie meinen, es ist noch viel zu tun?
Es bleibt auf jeden Fall noch was zu tun. Langeweile kommt da nicht auf. Ich glaube schon, wir haben immer noch Themen. Aha. Es ist auch eben oft nicht so schwarz-weiß. Also man hat dann einen Ausreißer identifiziert und geht dann in die Diskussion mit den Unternehmen. Dann versteht man es besser und sagt man, okay, das passt. Also das gibt's auch. Ja. Also das ist nicht so Ausreißer identifiziert.
In Bezug auf die Gebühren oder in Bezug auf den Absatz?
In Bezug auf die Gebühren.
Okay.
Also auf die Effektivkosten, um es präzise zu sagen.
Ja.
Genau. Ja, aber es bleibt noch Arbeit und wir bleiben dran, genau.
Ach, das haben wir befürchtet.
Gibt es auch noch strukturelle Kostentreiber, wo Sie sehen, das ist so ein branchenübergreifendes Ding in der Lebensversicherung, wo Sie vielleicht noch ran müssen bei den Gebühren und Kosten?
Also was wir gesehen haben, ist, dass jetzt viele Unternehmen stark auch in den Fonds ETFs eingebunden haben, weil das schon ein Kostentreiber ist, wenn man jetzt selbst gemanagte Fonds anbietet, völlig klar. Was ich sehe ist, und da ist vielleicht noch ein Thema, wo wir ran müssen, ist genau das Thema vorzeitige Vertragsbeendigung. Da müssen wir noch mal ein bisschen hingucken, denn die Kosten sind ja in der Lebensversicherung sehr frontlastig kalkuliert. Die Provisionen fallen zu Beginn an. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde nach 5, 7, 8 Jahren storniert, weil sich vielleicht die Lebensumstände geändert haben, dann hat der natürlich verhältnismäßig eine relativ hohe Kostenbelastung. Und das versuchen wir auch und haben wir auch versucht, mit unserem Merkblatt mit abzufangen. Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie auch das analysieren. Also, dass sie schauen, was erwarte ich, wann stornieren im Durchschnitt meine Kunden?
Ja.
Und wir sagen, für mehr als die Hälfte der Kunden und Kundinnen soll ein Kundennutzen vorhanden sein. Das heißt, wenn der Durchschnitt nach 10 Jahren storniert, die Hälfte der Kunden, dann muss auch nach 10 Jahren schon ein angemessener Kundennutzen da sein. Und das heißt, entsprechend müssen die Kosten dann anders oder entsprechend kalkuliert sein, damit das hinhaut.
Ja, dann irgendwie weiter nach hinten verteilen, sodass dann Kosten nicht weiter anfallen oder
später anfallen? Das würde ich jetzt der unternehmerischen Freiheit überlassen. Okay. Ja, aber natürlich ist das eine Möglichkeit, genau.
Okay.
Oder dem Gesetzgeber, der ja zum Beispiel im Zuge der Altersvorsorgereform ja auch gesagt hat, okay, die Kosten müssen besser verteilt werden auf die gesamte Laufzeit. Da sind wir auch schon kurz beim Stichwort Altersvorsorgereform, was ja auch ein großes Thema für die Lebensversicherer ist, quasi der neue Riester oder der alte wird abgeschafft und es gibt jetzt dann das Altersvorsorgedepot. Und es wird ja nun auch erwartet, dass es durchaus Wechselbewegungen gibt. Sie haben da in einer Rede auch den Gesellschaften empfohlen, das im Blick zu haben, dieses mögliche Abwanderungsrisiko und entsprechend gegenzuhalten. Haben Sie denn jetzt so, die Rede war im März, haben Sie jetzt so nach 5 Monaten den Eindruck, dass Sie das gehört haben, dass Sie da dran sind oder was beobachten Sie da?
Doch, die Branche ist da dran. Man darf nicht vergessen, also diese Altersvorsorgereform ist für die Lebensversicherer ein massiver Einschnitt. Die Anzahl der Wettbewerber und die Art der Wettbewerber verändert sich. Ja, die Frage ist, wie werden Neobroker reagieren?
Genau.
Das heißt, der zu verteilende Kuchen wird nicht größer. Und die Frage ist, wer bekommt was davon ab? Und die Lebensversicherer waren natürlich lange Jahre die einzigen, die von steuerlichen Vorteilen profitiert haben. Und das verändert sich jetzt. Also das ist ein Thema, da bin ich wirklich gespannt, wie die Branche damit umgeht. Dann ist die Frage, wie mit Umdeckung umgegangen wird. Ja, also wie funktioniert die Beratung? Wie viel wird auch dem Alleinstellungsmerkmal der Lebensversicherung an Wert beigemessen? Also die lebenslange Rente ist einfach was Besonderes und da bin ich gespannt, wie die Branche das hinbekommt, das auch noch besser zu transportieren, denn mein Eindruck ist, bisher ist es noch nicht so gut transportiert. Und ja, wir sind auch im Gespräch mit den Versicherern, die größere Riester-Bestände haben und schauen uns das mit denen genau an. Aber im Moment ist natürlich ein bisschen Spekulation,
ist
was passiert.
Viel, ja, ist noch viel man, in Arbeit, ne?
Ja, ja, genau. Genau.
Ich würde bei einer Sache widersprechen wollen, der zu verteilende Kuchen, der wird doch jetzt gerade riesengroß. Oder wie meinen Sie das?
Du bist optimistisch. Oder?
Es gibt so wenig Riester-Sparer. Wie viele Millionen Riester-Verträge haben wir? Was war das? 16, jetzt 14, die letzten. Da kommen doch noch eigentlich, also die Neobroker wetzen schon die Messer.
Die werden aggressiv vorgehen, glaube ich. Ja, ja, ja.
Ist das nicht ein Riesenkuchen?
Die Frage ist, wie viel Geld wirklich zur Verfügung steht bei den Haushalten. Ja, und das finde ich, also
okay, gute Frage.
Das ist also meine persönliche Sorge dabei, dass letztlich die Inflation steigt. Wir sehen, also die Gehälter steigen nicht entsprechend. Es wird alles wirklich teurer. Und dann ist schon die Frage, ein Haushalt, für manche Haushalte ist einfach relevant. Habe ich 20, 30 Euro mehr oder weniger? Und die können das nicht. Und das muss man auch bedenken. Und gerade die Haushalte, die jetzt auch von der Reform angesprochen werden sollen, wird sich zeigen, ob das Geld wirklich zur Verfügung steht und wenn, ob es dann genau dafür eingesetzt wird oder ob dann nicht doch anderen Konsumgütern ein höherer Wert beigemessen wird. Also Benzinpreise, also
klar, ist ja verrückt. Also, oder ob man dann nicht vielleicht erstmal existenzielle Risiken auch absichert, statt, ob man nicht erstmal Berufsunfähigkeitsversicherung oder sowas macht.
Ja, oder eine Todesfallversicherung.
Die stehen ja natürlich auch, andere Versicherer noch in Konkurrenz, also Versicherungsprodukte noch in Konkurrenz.
Ja, oder sie haben dann eine ganz einfache Kfz-Versicherung.
Genau. Die auch teurer wird.
Ja, genau. Also ich meine, am Ende, Krankenversicherung, also es ist an vielen Stellen steigen die Kosten.
Absolut,
und das muss man dann schauen, wie viel das, also vielleicht wird der Kuchen größer. Man wird es sehen.
Wir werden es sehen.
Ja, wir werden es sehen, genau.
Lass ich gelten, das Argument. Ja, muss ich ja.
Genau. Ich meine, am Ende, wir spekulieren alle. Also
natürlich.
Von daher.
Ja, na klar.
Wir werden sehen, wie es kommt. In 6 Monaten wissen wir alle mehr wahrscheinlich.
Ja. Wir warten auch schon fröhlich auf die Produkte der Versicherer und der Neobroker. Ne? Da ist ja noch nicht viel gekommen.
Nur angekündigt, dass was passieren wird, genau. Wer was machen will.
Also, ich denke, das kommt zum 1. Januar.
Ja.
Die werden bereitstehen. Ne?
Natürlich werden
Nur
die bereitstehen.
Ich glaube, der Staat wird noch nicht so weit sein, dass er sein Produkt bis zum 1. Januar fertig hat. Aber wir schauen mal. Auch da schauen wir mal.
Ja. Da gucken wir mal.
Genau, nach den Lebensversicherern wollen Sie jetzt ja auch ein bisschen die Schaden- und Unfallversicherer in den Blick nehmen. Auch die Sparte ist ja sehr unterschiedlich von den Versicherern her. Haben Sie da denn schon auch ein paar Missverhältnisse entdeckt, wo Sie vielleicht ran wollen?
Erstmal, ich nicke. Erstmal,
können Sie jetzt nicht sehen, aber sie nickt.
Erstmal einleitend vielleicht mal nochmal einordnen. Also wir wollen, dass die Kunden fair behandelt werden von den Versicherern. Und das gilt natürlich auch für Schaden-Unfall-Versicherer. Ja. Das ist universell, dieser Anspruch. Ja. Mhm. Wir haben uns vor allem mit den Kfz-Versicherern beschäftigt. Und ja, ich kann Ihnen Beispiele nennen. Also das eine sind so schon gewisse Praktiken der Preisdifferenzierung. Man sich schon fragt, ist das ein fairer und ein transparenter Umgang mit den Kunden, sind das transparente Vertriebspraktiken. Mhm. Wir sehen eben dann vor allem, also in der Kfz-Versicherung muss man im Hinterkopf haben, es ist eine Sparte, die extreme viele Tarifmerkmale hat, die also sowieso schon mit, also wenn Sie einen Kfz-Antrag ausfüllen, wissen Sie, was Sie da alles eingeben müssen. Also das ist schon sehr, sehr differenziert. Und on top zu dieser sehr feinen aktuariellen Kalkulation kommen dann pauschal nicht risikobasierte Rabatte. Und wir haben da Extremfälle gesehen von zum Teil 80%.
Oh.
Und ich finde, da kann man nicht mehr von einer fairen Behandlung der Kunden sprechen.
Wir reden von 80% Rabatt, nicht auf 80% runter.
80% Rabatt, das sind Extremfälle, das sind Ausreißer, aber das finde ich halt, da hört es auf, so was faire Behandlung von Kunden angeht. Das zweite ist das sogenannte Price Walking. Das heißt, Sie zeichnen ein Neugeschäft auch mit hohen Rabatten und die kriegen Sie das Neugeschäft und dann fangen Sie an, in der Folge sukzessive die Prämie zu erhöhen und dann eben überproportional. Und das ist dann auch nicht mehr transparent. Und da wird ausgenutzt, dass es einfach Kunden gibt, die sehr loyal ihrem Versicherer gegenüber sind oder die einfach so grundsätzlich eine geringe Kündigungsneigung haben, denen das alles auch zu aufwendig ist und sagt, das wird schon, alles zu kompliziert. Und auch das wollen wir uns anschauen, weil wir finden, es geht hier um einen fairen, angemessenen Umgang mit den Kunden. Und das sehen wir jetzt in diesen Extremfällen nicht immer gegeben.
Mhm. Okay, der Kunde, der 80% Rabatt bekommt, der freut sich natürlich wahrscheinlich.
Der freut sich, genau. Aber es ist ja klar, am Ende muss die Sparte profitabel betrieben werden. Das heißt, es geht natürlich zulasten des Kollektivs. Jetzt können Sie sagen, ja, ein Kunde macht natürlich nichts. Ein Kunde macht nichts, aber deswegen wollen wir uns das eben genauer angucken.
Okay.
Ja.
Okay. Haben Sie schon einen Eindruck, wie weit das verbreitet ist?
Was jetzt die?
Na, solche Pricewalking oder diese Extremrabatte?
Also extreme Rabatte sind eben extreme Rabatte. Da bin ich genau wieder bei der Ausreißerlogik. Ne? Wir sagen immer, uns ist wichtig, die schwarzen Schafe zu identifizieren, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass das auch der Reputation der Branche schadet. Ja? Das ist auch ein Grund, warum das Vertrauen in die Branche nicht so hoch ist, wie es sein könnte. Insofern, ja, es sind Ausreißer. Pricewalking ist, glaube ich, stärker verbreitet. Die Frage ist immer, bis zu welchem Extrem? Und das ist unterschiedlich.
Okay. Nun hatte die Branche aber auch das Problem, ich komme mit den Jahren, die Zeit verfliegt ja immer so irre, ne? Aber es gab Jahre, da hat die Branche wirklich kollektiv Minus geschrieben. Combined Ratios über 100. Deutlich über 100. Und jetzt robben die sich so langsam wieder hoch, ne? Aber eben über steigende Prämien.
Ja.
Klar. Sind Sie da jetzt zufrieden? Wie ist Ihr Blick da jetzt drauf generell?
Also es gab Zeiten, da muss ich sagen, genau wie Sie berichten, ja, die Prämien waren überhaupt nicht auskömmlich in der Kfz-Branche. Kfz, muss man wissen, ist eine Sparte mit einem extrem hohen Wettbewerb, ja, also wirklich sehr kompetitiv. Und das kann dann eben dazu führen, dass man so Verluste schreibt. Die Branche hat nachgebessert. Wir haben das auch angemahnt damals als BaFin, dass die Prämien erhöht werden, weil völlig klar ist, wenn man dauerhaft Combined Ratios von über 100 hat, dann schreibt man eben auch Verluste in der Sparte in der Regel. Und das können wir natürlich als Aufsicht nicht akzeptieren. Ja, für uns ist wichtig, die Unternehmen müssen profitabel arbeiten. Insofern, ich begrüße das, dass die Branche so reagiert hat, auch wenn das für den Kunden und die Kundin natürlich ärgerlich ist. Ja.
Die Beschwerden bei Frau Kessel-Wulff haben sich häufig um die Kfz-Versicherung gedreht.
Genau. Ja, aber ich meine, am Ende, das ist die Schadeninflation ist eben so. Und die Frage ist ja auch, woher kommen diese extremen Prämiensteigerungen? Und die Branche prangert das ja auch oft an. Das sind vor allem steigende Reparaturkostenpreise, die auch die Versicherer natürlich letztlich weitergeben müssen. Also insofern, Schadeninflation bleibt hoch. Das bleibt auch ein absolut herausforderndes Thema. Und ist auch höher als die monetäre Inflation. Das ist die Krux, ja. Da würde ich sagen, die Kfz-Versicherer, um die Frage auch zu beantworten, ja, die können sich noch nicht entspannt zurücklehnen. Also wir werden da auch weiter dranbleiben.
Würden Sie sich da von der Branche vielleicht auch manchmal wünschen, dass sie zum Beispiel gegenüber den Autoherstellern oder so oder den Werkstätten auch mal sagt, nee, das zahlen wir jetzt irgendwann auch nicht mehr, es reicht auch mal?
Es gibt ja in der Tat den einen oder anderen in der Branche, der auch öffentlich das anprangert. Ja. Das finde ich richtig. Aber natürlich ist immer dann die Krux, ja, wenn die Rechnung kommt und sie wird nicht bezahlt vom Versicherer, wer zahlt den Rest? Die Frage stellt sich dann, ja.
Ja, okay. Preisgestaltung ist ja nun aber auch unternehmerische Freiheit natürlich. Und das soll ja auch so sein, auch eben sich im Wettbewerb zu positionieren. Wann ist für die BaFin da diese Grenze zwischen dieser Freiheit und Fehlverhalten nicht mehr gut, sodass sie sagen, okay, jetzt müssen wir aber hier einschreien?
Spätestens haben wir damit ein Problem, wenn die Unternehmen dauerhaft Verluste schreiben in einer Sparte. Das heißt, wenn die Combined Ratio dauerhaft über 100 ist und zusätzlich und dann eben das nicht mit Kapitalanlageergebnis ausgeglichen werden kann, sodass dass sie wirklich Verluste schreiben, das ist der späteste Moment, wo wir auch aktiv werden, ja. Das ist nicht okay und wir erwarten schon, dass auch die Inflation bei den Prämien berücksichtigt wird, ja. Und zwar vorausschauend auch zu schauen, ja, was erwarten wir an Inflation? Das betrifft die Kfz-Versicherung, aber Sie können auch sich Gedanken machen über Wohngebäude, Klimarisiken und auch was da kommt, ja. Also wir erwarten schon, dass das vorausschauend auch von den Unternehmen mit eingepreist ist.
Ein großes Thema insgesamt ist künstliche Intelligenz. Wie stehen Sie denn zum Thema künstliche Intelligenz und den Einsatz in der Versicherungsbranche?
Also erstmal, ich persönlich finde das Thema total spannend. Ich bin echt auch gespannt, wie die Versicherer sich damit schlagen werden in dem Thema, weil das verändert die Branche, glaube ich, sehr. Es geht nicht schnell, ja, es wird seine Zeit brauchen, aber wir sehen ja, dass die Branche da viel experimentiert und an vielen Stellen jetzt auch schon KI einsetzt, was ich persönlich wirklich begrüße. Ich finde, also wir als BaFin sind dem Einsatz der KI auch sehr positiv gegenüber. Wir sehen viele Chancen.
Ja.
Wir sehen viele Vorteile sowohl für die Versicherer als auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen. Ich denke, wenn die Versicherer effizienter werden durch Einsatz von KI oder auch vielleicht schneller in der Bearbeitung werden oder besser erreichbar sind, nutzt das allen. Ja, es nutzt den Versicherer und es nutzt den Verbraucher. Mhm. Insofern stehe ich dem sehr positiv gegenüber. Aber ja, es gibt natürlich auch neue Risiken. Mhm. KI kann auch bestehende Risiken verstärken. Mhm. Und da gucken wir natürlich genau hin. Und ein Thema ist insbesondere die Halluzination, also wirklich irreführende Inhalte, die von der KI als wahr verkauft werden, sehr selbstbewusst.
Ja.
Und das muss man dann.
Das kennen wir.
Ja. Und das muss man natürlich genau. Also das muss man natürlich merken. Wir sehen auch Konzentrationsrisiken, also insbesondere die Abhängigkeit von den großen Tech-Anbietern.
Mhm. Ja, klar.
Die wird natürlich größer. Und natürlich gibt es auch eine Verstärkung bei den Cyberrisiken. Also das sind schon Themen, wo wir erwarten, dass die Versicherer sich auch intensiv mit beschäftigen und da gutes Risikomanagement an der Stelle betreiben.
Ich überlege jetzt gerade, wo bei einem Versicherer eine KI halluzinieren könnte. Wir hatten mal einen Assekurateur bei uns zu Gast und er hat gesagt, ja, die kann schon die Bilder auslesen von Schäden, so Rohrbruch und so.
Mhm. Ja.
Kann man da auch halluzinieren oder ist es eher bei Schriftwechseln? Wo passiert sowas?
Ich kann da nur spekulieren. Ich würde sagen, natürlich kann die KI auch Bilder im Zweifel noch verfälschen, anders interpretieren, könnte sein.
Ja.
Bei den Trainingsdaten würde ich mir eher Gedanken machen, ob sie da vielleicht, also wie sie damit umgeht. Also das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Mhm. Wo es definitiv passiert, ist bei dem, was die eingeht beim Unternehmen. Also das eingehende Schriftgut, die Beschwerden von Versicherten. Mhm. Da.
Okay, also eher an der Schnittstelle Kunde dann.
Ja.
Kunde
ja.
zu okay. Versicherer. Ja.
Dann hatten Sie das schöne Thema hier, wir haben es Risikoballung oder
Konzentrationsrisiko.
Weil wir ja die großen Amerikaner haben mit ihren Systemen und wirklich die Gefahr besteht, dass dann alle zum selben rennen oder so und sich das machen lassen oder so. Was tun Sie da?
Also wir haben halt natürlich die großen KI-Anbieter, die großen Tech-Riesen identifiziert mit den größten Risiken. Und da gibt es dann übergreifende Arbeitsgruppen, also auf europäischer Ebene von EIOPA, EZB und ESMA, die sich genau mit diesen Anbietern zusammensetzen und dafür sorgen, dass die auch die entsprechenden Governance-Anforderungen erfüllen und auch schauen. Ja.
Sie hatten ja auch konkrete Anforderungen für den Umgang der Versicherer mit künstlicher Intelligenz gesetzt, und zwar zum Beispiel im Underwriting. Was ist Ihnen denn da als Aufsicht besonders wichtig?
Also wenn KI im Underwriting eingesetzt wird, vor allem in der Krankenversicherung oder der Lebensversicherung, dann ist das Hochrisiko-KI. Mhm. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das heißt, es gibt besondere Governance-Anforderungen, es gibt besondere Dokumentations- oder auch Aufsichtspflichten. Wie das konkret ausgestaltet wird, wird gerade noch erarbeitet, also auch vom Gesetzgeber.
Ja.
Die Timeline für die Hochrisiko-KI ist auf Dezember 2027 verschoben worden. Okay. Dass da also noch ein bisschen Zeit ist. Mhm. Aber was klar ist, dass man wirklich immer schauen muss, wenn eine Prämienentscheidung getroffen wird oder auch ein Ablehnungsschreiben von der KI erstellt wird, in Anführungsstrichen, dann muss das eben objektiv nachvollziehbar sein. Ja. Mhm. Und Sie müssen auch schauen, wenn es Menschen gibt, die vielleicht in schwierigeren Situationen sind, dass die KI das nicht ausnutzen darf, um genau diese vertraglich dann auch zu benachteiligen. Also da muss man wirklich schauen.
Mhm. Weil es KI skrupellos sein könnte oder kein Mitgefühl hat?
Ja, ich meine, die KI-Verordnung an sich, die hat ja vor allem den Verbraucherschutz im Fokus. Ne? Das ist die verbraucherschützende Funktion und es soll eben keiner ausgeschlossen werden und es soll auch keiner wirklich benachteiligt werden. Das ist die übergeordnete Regelung, die ja auch sehr ja so eine horizontale Verordnung, die gilt ja nicht nur für Versicherung, sondern insgesamt über alle Branchen. Das macht das ja auch oft noch ein bisschen komplizierter.
Mhm. Okay. Dann bügeln wir jetzt die Frage noch zur Schadenregulierung rüber. Wie sieht's dann da aus? Wo sind da die Knackpunkte?
Schadenregulierung ist mal per se keine Hochrisiko-KI, zumindest in der Regel nicht. Okay. Aber es gibt natürlich bestehende Guidelines und die müssen trotzdem eingehalten werden. Da geht es um die verbotenen Praktiken und auch um die Anforderungen an Transparenzpflichten. Das muss eingehalten werden. Und verbotene Praktiken wären zum Beispiel so automatisierte Regulierungsvorschläge, die dazu führen, dass sie die Kunden, Kundinnen so manipulieren, dass sie einem nachteiligen Vergleich zustimmen.
Das wäre nicht erlaubt.
Nach dem Motto, wir bieten ihnen sowas, so ein kleines Kekschen statt dem großen Kuchen.
Genau,
oder so,
ne? das ist nicht erlaubt. Aha. Aber Betrugserkennung zum Beispiel ist ganz klar ganz normal zulässig. Natürlich dürfen sie Betrugserkennung mit KI machen. Mhm. Sie müssen aber schauen, dass die verwendeten Faktoren dann wirklich objektiv sind, dass sie auch gerechtfertigt sind und auch verhältnismäßig. Also insofern, insgesamt kann ich sagen, also für die Verwendung von KI, sei es jetzt im Underwriting oder in der Schadenregulierung, müssen Sie schon ein gutes Modellrisikomanagement haben. Mhm. Sie müssen wirklich sicherstellen, dass die Qualität der KI gut ist, dass der Output verlässlich ist, dass der geprüft ist. Insofern, es gibt ein bisschen was zu tun, wenn Sie das benutzen. Ja. Aber es, am Ende muss man eben auch aufpassen. Man kann eben auch wirklich viel Unsinn damit machen. Und ich unterstelle wirklich, dass die Versicherer im Anspruch haben, KI ordentlich einzusetzen. Also, dass das auch gut nachvollziehbar ist für die.
Ja. Was ja auch ein bisschen problematisch ist, ist, dass wie wir bei der Schnittstelle Kunde sind, dass Kunden dann eben bei ChatGPT und Co. nach Versicherungsfragen stellen und dann zum Teil aber inzwischen auch konkrete Versicherungstarife tatsächlich empfohlen bekommen. Wie steht die BaFin denn dazu? Ist das ein Problem, das Sie haben, oder ist das eher ein Thema für die IHK?
Das ist tatsächlich ein Thema für die IHK, weil die Aufsicht über die Versicherungsvermittler wird von den Industrie- und Handelskammern eben geführt. Und deswegen ist das ein Thema, was die sich anschauen. Ich finde aber auch, das ist auch ein Thema, was wir uns europäisch angucken müssen. Mhm. Denn durch diese Anbieter, Sie haben ChatGPT genannt, sind wir eigentlich nicht mehr irgendwie national nur in Deutschland, sondern wir müssen dafür insgesamt eine Beurteilung finden. Und EIOPA ist an dem Thema auch schon dran und versucht da tatsächlich eine Klärung herbeizuführen. Aber im Moment kann ich sagen, es ist nicht.
Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern.
Das wird sicher dauern, aber es ist ein relevantes Thema und kann auch das Unbehagen an der Stelle verstehen.
Ja, ja. Wir haben ja eben auch schon über die steigenden Prämien, zum Beispiel in der Kfz und Krankenversicherung und so gesprochen. Das ist ja auch wir hatten früher in diesem Jahr Frau Kessel-Wulff zum Interview-Podcast, die Versicherungsombudsfrau. Und diese Prämienerhöhungen sind halt ein großer Faktor natürlich bei den Beschwerden. Und auch die BaFin erhebt ja Beschwerdestatistiken und auch dort, glaube ich, ist ja das Thema steigende Prämien ein Thema. Richtig?
Nicht wirklich. Also nicht wirklich. Das ist natürlich, das gibt es auch, klar, dass sich Kunden über steigende Prämien beschweren, aber die Hauptbeschwerdegründe sind eher die Dauer der Leistungsbearbeitung, die Art der Regulierung oder Ablehnung. Mhm. Also das sind eher die Hauptgründe. So.
Okay. Aber interessant ist ja auch die Daten, die dann eben rüberkommen. Wie nutzen Sie denn solche Daten dann konkret, wenn Sie sagen, okay, jetzt hat das Beschwerdevolumen so ein Maß erreicht, dass wir sagen, jetzt müssen wir da als BaFin auch ran?
Ja, wir gucken uns schon die Beschwerden an. Wir gucken uns, und das ist für uns ein ganz wichtiger Indikator, um auch wirklich zu schauen, ist da an irgendeiner Stelle was im Argen. Ja, also wir haben jetzt gesehen, insbesondere im Bereich Kfz steigen die Beschwerden massiv und deutlich. Und es ist dann in der Tat dort das Thema Dauer der Schadenbearbeitung im Wesentlichen. Und dann gucken wir, sind das jetzt einzelne Unternehmen oder ist es ein branchenweites Phänomen? Und wenn es einzelne Unternehmen sind, was wir in der Vergangenheit auch schon hatten, dann sind wir natürlich mit den Unternehmen im Gespräch und lassen uns darlegen, wie sie jetzt diese, in dem Fall der langen Schadenbearbeitung, diese Rückstände dann auch abbauen werden. Und dann sind wir im sehr engen Austausch. Also dann gibt es monatliche Berichtspflichten und so weiter. Und dann gibt es einen Plan, den sie uns vorlegen müssen. Also das nutzen wir schon.
Ist das die Manndeckung, die dann auch immer so gerne steht?
Kann man so sagen, wenn man das will, ja.
Die monatliche Berichtspflicht ist ja schon...
Ist schon nicht so angenehm.
Ja, ne?
Das hat keiner.
Boah, die sind echt begeistert, ne?
Nein. Aber ich meine, am Ende, ja... Ich muss mal sagen, wenn Sie selbst nicht
für einen guten Zweck, oder?
Es ist für einen guten Zweck. Und ich finde das, ja, und Sie wissen ja auch, wir haben jetzt im letzten Jahr die Aufsichtsmitteilung veröffentlicht, wo wir auch reingeschrieben haben, wir erwarten von den Versicherern, dass die Schäden innerhalb von einem Monat bearbeitet werden. Das heißt, wir nehmen diese Beschwerden schon zum Anlass, auch wirklich Maßnahmen zu ergreifen, in dem Fall sogar auch öffentlich, mit dem Ziel, auch das für die Verbraucher und Verbraucherinnen zu verbessern.
Mhm. Wie nah sind Sie in Kontakt mit der Ombudsfrau?
Das liegt nicht direkt in VA, also in der Versicherungsaufsicht. Das ist mehr im Verbraucherschutz. Die sind im Austausch, aber wie eng der jetzt ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
Okay.
Was für ein Trend zeichnet sich bei den Beschwerden vielleicht für 2026 schon ab? Was können Sie da schon feststellen?
Ja, der Trend setzt sich fort. Also wir haben jetzt schon, also es wird weiter steigen. Wir haben einen massiven Anstieg im letzten Jahr gehabt und wir sehen jetzt auch schon wieder im Vergleich zum Vorjahr etwas mehr Beschwerden. Wir haben jetzt schon über 9000 Beschwerden bearbeitet.
Oh, okay.
Mit demselben Unterton, Dauer der Bearbeitung und so?
Im Wesentlichen ja.
Ja?
Ja, okay. Art der Schadenregulierung, Dauer der Bearbeitung, genau.
Okay.
Und auch wieder mit dem Schwerpunkt im Kfz vor allem.
Ja.
Und wir sehen, wenn man das hochrechnet, gehen wir davon aus, dass wir 15.000 Beschwerden haben werden dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir 14.000 rund. Also das wird so weitergehen. Also für mich immer noch spannend, warum steigen die Beschwerden so massiv an? Also wir überlegen auch, was könnten Gründe sein, dass es so deutlich ansteigt. Und ich glaube, der eine Grund ist wahrscheinlich die KI.
Ja,
das habe ich nämlich gehört. Das habe ich von
dem Frau Kessel-Wulff auch. Dass das auch dazu führt, dass
das sagte auch der Investment-Ombudsmann jetzt. Ja. Der hat gesagt, weil die KI das immer gleich mitempfiehlt.
Ja, genau. Ja. Es ist die Hemmschwelle ist viel kleiner, wenn mir der Brief schon geschrieben wird im Prinzip.
Ja.
Also das ist, glaube ich, schon ein Thema. Die Wahrnehmung der BaFin in der Öffentlichkeit, vielleicht auch ein Thema. Aber das sind so Themen. Aber ich meine, am Ende muss man sagen, was auch immer die Gründe sind, die Verbraucher sind nicht zufrieden mit ihrem Versicherer.
Ja.
Überwiegend. Und das ist ein Thema, was wir ernst nehmen und wo wir auch dranbleiben müssen. Ja.
Ja, dann kommen wir langsam schon zu den Abschlussfragen. Wenn Sie jetzt August 2027 auf diese Themen zurückblicken, die wir jetzt hier alle besprochen haben, Kosten, Kunden, Nutzen, vielleicht auch Altersvorsorgereform.
Wenn wir uns dann wieder hier treffen.
Schade. Ja, gerne, sehr gerne. Mal sehen.
Okay.
Schaden- und Unfallversicherung und KI und auch Bearbeitungszeiten. Woran würden Sie dann festmachen, dass sich für die Kunden tatsächlich etwas zum Besseren verändert hat? An welchen Faktoren?
Also erstmal liegt ja gar nicht überall was im Argen.
Nee,
ja? Also wenn wir mal sagen, KI zum Beispiel, finde ich, sind die Versicherer wirklich auf einem guten Weg. Gerade bei dem Thema finde ich auch so den Einjahreszeitraum ein bisschen kurz. Ich glaube, dass also viele Verbesserungen, gerade in der Versicherungsbranche, kriegt man nicht mit so einem Schnipp hin. Ja, also das dauert so seine Zeit. Das sind langsame Prozesse. Die Branche bewegt sich ja auch insgesamt nicht so super schnell. Das hat jetzt auch nicht den Ruf. Startup-Mentalität ist nicht überall vorhanden. Ja, also ich denke, das ist eher, ich gucke da eher ein bisschen mittelfristiger drauf. Bei KI wäre ich schon froh, wenn ich so den Eindruck hätte, die Unternehmen würden wirklich KI verantwortungsvoll einsetzen und würden auch dann im bestehenden Rechtsrahmen die Innovationskraft wirklich auch frei entfalten. Das fände ich super. Klar wäre es schön, wenn die Anzahl der Beschwerden zurückginge. Ja, das ist aber so plakativ, weiß ich gar nicht, ob das wirklich mit unseren Maßnahmen so erreichbar ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn KI ein Grund ist, dass die Beschwerde immer mitempfiehlt, weiß ich nicht, dann muss man vielleicht eher damit umgehen, dass es immer mehr wird und ja, dass das dann einordnen. Aber insgesamt ist mir wichtig, dass wir den eingeschlagenen Weg weiter voranschreiten. Wir haben bei der Wohlverhaltensaufsicht viel bewegt, wir haben auch schon viel erreicht und das möchte ich gerne weiter fortsetzen.
Okay. Und wenn Sie der Branche noch einen Satz mitgeben könnten?
Also so ein bisschen habe ich ja mit der Frage gerechnet und ich würde sagen, behandeln Sie Ihre Kunden so, wie Sie von Ihren Versicherern auch behandelt werden möchten als Kunde.
Gut.
Den nehmen wir mit.
Ja, schön. Ja. Dann ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank auch von mir und für die interessanten Fragen.
Ja. Und
sehr gerne.
Wir schauen gerne auf den weiteren Verlauf und was die BaFin noch so macht. Sehr spannend über alles.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.